Wir kommen zur Predigt und wir sind in Apostelgeschichte unterwegs, und zwar im Kapitel 9. Und wir haben letzte Mal zum Beispiel gehört, dass Saulus die Gemeinde sehr heftig verfolgt hat. Behalte es mal bitte schon in deinem Hinterkopf, die Gemeinde. Ich möchte euch heute eine mathematische Gleichung vorstellen, mit dem Ziel, dass ihr sie verinnerlicht und im Herzen tragt. Das ist kein Widerspruch. Man kann eine mathematische Formel im Herzen tragen. Ja, das sage ich, der ich mal eine 6 hatte in der Klasse 7 in Mathe. Das musste ich hinbekommen. Das bedeutet, ich war völlig anwesend als Hülle, aber innen drin war ich woanders. Ich kann euch sagen, auch wo ich war nämlich geistig sehr aktiv. Ich bin ungefähr in jeder Mathestunde 10-mal Weltmeister geworden. Auf dramatische Art und Weise immer. Die Formel, die ich euch vorstellen möchte, ist, oder die Gleichung ist, Glaube plus Gehorsam S gleich Ausgang offen. Oder Ausgang in Gottes Hand. Glaube plus Gehorsam gleich Ausgang in Gottes Hand. Aber immer auf irgendeine Art und Weise wirkt sie herrlich auf dein Leben, weil Gott steckt in dieser Gleichung. Glaube plus Gehorsam hat einen guten Ausgang für dich, weil Gott steckt da drin. Und jetzt zwei Beweise, warum diese Formel der Wahrheit entspricht. Der erste Beweis ist, und den gibst du dir selber, erinner dich mal an eine Situation, in der du entschieden hast, ich werde glauben, ich sehe nichts, ich weiß auch nichts, aber ich werde glauben und dementsprechend werde ich handeln, sprich gehorsam sein. Welchen Ausgang nahm diese Situation? Für welchen Ausgang hat Gott gesorgt? Meine Kollegin hat mir jetzt erzählt und uns allen, sie wird kündigen im November. Und sie hat noch nichts Neues, sondern sie kündigt, weil sie glaubt, das ist so wichtig jetzt für ihre Situation. Also hat sie entschieden zu kündigen, ohne etwas zu haben. Und jetzt muss sie auch ihre Wohnung kündigen. Und jetzt geht sie gehorsame Schritte, entsprechend diesem Glauben. Und ich bin mir sicher, Gott sorgt für einen guten Ausgang bei meiner Kollegin. Ich durfte gerade hinten den Georg kennenlernen. Das ist ein Gast, der ist heute zum ersten Mal da. Er erzählte mir ganz kurz seine Bekehrungsgeschichte und ein paar Auszüge aus seinem Leben. Und was sehe ich da drin? Glaube und Gehorsam führen zu einem guten Ausgang. Der zweite Beweis ist eine Bibelstelle und die steht in Jakobus Kapitel 2. In Jakobus Kapitel 2, Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber sobald der Glaube Werke hat, Gehorsam hat, dann ist er lebendig. Wie mit dem Ball. Das ist der Glaube. Der Ball hat eine Bestimmung. Du musst ihn schießen. Nur rumtragen ist Glaube. Wenn du damit nichts machst, passiert nichts. Aber sobald du seiner Bestimmung folgst, oder der Ball, und er wird geschossen, dann passiert etwas. Glaube und Gehorsam wirkt immer etwas Herrliches, weil Gott steckt da drin. Jetzt gehen wir in Apostelgeschichte 9 weiter und wir lesen die Verse 1 bis 2. Apostelgeschichte 9, die Verse 1 und 2. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Was, habe ich mir überlegt, macht aus einem gottgläubigen Menschen, sehr gläubigen Menschen, so einen Menschen? Was passiert, damit ein an Gott zutiefst gläubiger Mensch solche Dinge macht? Schnauben, mit Drohen, Morden, Familien auseinanderreißen, fesseln, abführen, umbringen. Was passiert in einem Menschen, der so gläubig ist und dann so schief geht? Ich bin auf zumindest mal eine Sache gekommen, wo ich sage, ja, das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich gibt es mehrere Sachen. Ich würde sagen, Selbstgerechtigkeit. Weil, wenn du so gläubig bist wie ein Saulus, dann kannst du sehr schnell sehr selbstgerecht werden. Und dann kommt der nächste Schritt. Das ist beurteilen. Und nach diesem Schritt kommt schon das Verurteilen. Und wenn du auf diesem Pfad bist, dann ist schon keine Liebe mehr drin. Dann verurteilst du. Und da ist die Liebe raus. Und dann ist was anderes drin. Hass und sonstige Dinge. Und das kann weit führen. Wenn wir ganz kurz mal über den Umgang mit Gläubigen sprechen, die etwas anders die Sache sehen wie wir. Ich nehme mal gleich den Weg, wie man gerettet wird. Die sehen das anders. Ich sage euch mal, was ich für Erwartungen an mich habe, wie ich mit diesen etwas andersgläubigen Menschen umgehe. Auch an dem Punkt, wo sie den Weg der Rettung anders sehen. Erstens erwarte ich mir von mir Respekt. Großen Respekt. Dann erwarte ich von mir keine Umkehrschlüsse, lieber Oliver. Nur weil ich von meiner Sichtweise so überzeugt bin, heißt das nicht, dass die andere automatisch falsch ist. Keine Umkehrschlüsse, Oliver. Bleib mal schön bei dir. Dann erwarte ich von mir Demut über meine Sichtweise. Dazu gehört, ich kann mich irren. Egal, wie es mir zu sein scheint, aber ich kann mich irren. Dann erwarte ich von mir, dass ich zuerst mal die Verantwortung für mich annehme. In 1. Timotheus 4, Vers 16 steht, achte mal zuerst auf dein Leben und auf deine Lehre. Bleib mal bitte bei dir, bevor du anfängst, andere zu retten. Dann erwarte ich von mir, dass ich an meinen Balken denke in meinem Auge. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, wie schnell man den Splitter sieht. Wisst ihr, in der Schule mit meinen Kindern tagtäglich tausende von Splittern höre ich. Aber den eigenen Balken, den höre ich ganz, ganz selten. Dann erwarte ich von mir noch etwas. Keine Vergleiche mit anderen Gemeinden im Sinne, wir sind besser, richtiger. Das sage ich mir ganz klar, lass das, Oliver. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich schon auf dem Pfad Selbstgerechtigkeit angekommen. Außer Einen Vergleich erlaube ich mir, um von den anderen zu lernen. Das erlaube ich mir. Und als letztes, ich erwarte von mir, dass ich mich einfach daran freue, was ich erkennen darf, glauben darf und leben darf. Das erwarte ich auch von mir. Freu dich, Oliver, über das, was du sehen darfst und nimm dafür die Verantwortung an. Verse 3 bis 5. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ganz kurzer Einschub übrigens. Der Name Saulus hat sich nicht in seiner Bekehrung verändert zu Paulus. In den nächsten Kapiteln wird er immer noch Saulus genannt. Saulus, Saulus, Saulus. Irgendwann mal in Kapitel 13 heißt es, Saulus, der auch Paulus hieß. Man ist sich eher einig, dass es ein ganz normaler Doppelname war und hat jetzt nichts mit der Umkehr oder Bekehrung zu tun. Aber wen verfolgt er? Jesus sagt: Warum verfolgst du mich? Jetzt geht es mal um dich und mich hier. Nicht die Gemeinde. Moment mal mit die Gemeinde. Mach mal langsam mit die Gemeinde. Es geht um mich. Du verfolgst mich. Ich nehme es persönlich mit dem, was du hier tust. Es geht um uns beide hier. Es ist meine Beziehung zu dir. Und was du hier machst, ist, du gehst mich direkt an. Warum tust du das? Warum verfolgst du mich? Wisst ihr, Jesus kommt zuerst mal zu uns und sagt: Oliver, warum sündigst du gegen mich? Wir haben doch hier eine Beziehung, die basiert doch auf Vertrauen. Oliver, warum lässt du dich noch nicht taufen? Oder warum lässt du dich noch nicht taufen? Was ist, was dir noch fehlt? Oder warum endet dein Vertrauen beim Geldbeutel, Oliver? Was ist los? Was hast du da gegen mich? Wo hakt's? Oder warum setzt du dir keine gesunden Grenzen? Du arbeitest zu viel. Als ob ich dich nicht versorgen könnte, Oliver. Warum lässt du dir den Frieden nehmen, Oliver? Und bist wie der Sklave deines Lebens. So will ich dich gar nicht sehen. Es tut mir sogar weh, wenn du so geknechtet durch die Gegend läufst. Geknechtet von deinem Leben. Oliver, ich hab dir doch gesagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und wenn dich der Sohn frei macht, dann bist du doch wirklich frei. Versteht ihr, zuerst geht's doch mal um dich und Jesus. Glaube und Gehorsam ist gleich Freiheit, würde mir dann sagen. Hab ich dir doch gesagt. Ich bin da drin. Also habe ich mal eine Bitte an uns alle. Lasst uns mal nicht so schnell sein mit die Gemeinde. Liebt zu wenig. Macht das nicht ganz so gut. Passt nicht so sehr für mich. Die Gemeinde. Übrigens, du bist die Gemeinde. Vergesst das nicht. Du bist die Gemeinde, die ist nicht irgendwo da drüben, die Gemeinde. Das klingt schon fast so, als du hier stehst und sagst, da drüben die Gemeinde, die gibt mir nicht, was ich brauche. Nee, du bist die Gemeinde. Vergiss das nicht. Verse 6 bis 19. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Das ist ein Befehl. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Als ob Jesus zu ihm sagt, du wirst auch mal 3 Tage wie ich in der Finsternis sein, mal begraben, auch mal 3 Tage, Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Das ist ein Jünger Jesu, oder? Hier bin ich. Ich spitz meine Ohren. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in seiner Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann. Vorsicht, wenn das passiert. Ich habe von vielen gehört. Hast du selber von ihm gehört? Von vielen habe ich gehört. Also habe ich schon mein Bild im Kopf. Und daraus kommen auch meine Handlungen. Nein, nein, langsam. Ich habe von vielen gehört über diesen Mann. Wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden, vor Könige, vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen. Und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen, nahm Speise zu sich und stärkte sich. Jetzt kommt die Zeit der unauffälligen Helden. Der Beter, der Übersetzer, der Saalverantwortlichen, der Gottesdienstplaner, die Wegbereiter, nenne ich sie mal, die Vorbereiter. Jetzt ist die Zeit. Wenn du an die Andacht denkst am Mittwoch, stell dir mal vor, wie viele da mitgewirkt haben, damit so eine Andacht entsteht. Du kommst rein, die Tische gedeckt. Und du denkst, das ist ja schön hier. Na, was denkst du, wer da alles dahinter steckt? Die leisen Helden sind es. Die unauffälligen Helden. Held Nummer 1 hier, Judas. Im Haus des Judas ist er untergekommen. Jetzt nimmt der Judas den Saulus auf in sein Haus. Judas hat vielleicht auch kleine Kinder. Und jetzt holt er den Mörder, Verfolger in sein Haus, gewährt ihm Schutz, Gnade, Vertrauen, Vergebung und da darf er sein. Das ist ein unauffälliger Held. Der zweite, Hananias. Stell dir mal vor, bei Hananias siehst du die Formel wirken. Glaube, gehorchen, kurz nochmal Bedenken äußern, dann gehorchen, dann hingehen. Und was für eine Türe öffnet er dadurch? Ein Wegbereiter. Ein Vorbereiter. Wie rührend muss es für Gott sein, wenn er dich sieht, wie du glaubst und gehorchst. Can, bist du da? Ich brauche dich für ein Experiment. Wo ist mein Ball? Wer hat ihn? Der ist weg. Da. Ganz kurz. Der Can ist ja der beste Fußballer der Gemeinde. Hinter dem Ball. Der kann mir viel erzählen. Wir haben ja gesagt, das ist der Glaube. Er muss was damit machen. Er schießt die Flasche um. Mach mal. Thank you. Ich bin froh, dass du nicht getroffen hast, sonst wäre mein Punkt kaputt gewesen. Danke. Darf sich setzen. Weil ab dem Punkt, wo er den Glauben schießt, gibt Gott die Richtung des Balles vor. Und der geht dahin, wo er gehen muss. Er hat geglaubt, er hat gehorcht. Ausgang in Gottes Hand. Du hast genau an den richtigen Fleck getroffen, nämlich hier links daneben. Ich möchte etwas herausheben noch bei Hananias. Vielleicht ist dir das aufgefallen, wie er Saulus angesprochen hat. Guck mal nochmal in Vers 17. Hananias ging hin, kam in das Haus, legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul. Da ist viel passiert in seinem Herzen. Lieber Bruder Saul. Für alle Theologiefreaks unter euch, vor seiner Taufe. Lieber Bruder Saul, das zeigt Glaube und Gehorsam. Und er hat die Türe geöffnet durch das Wirken, für das Wirken von Saulus. Dann geht es so weiter, dass Paulus jetzt selbst verfolgt wird in Damaskus. Er kriegt selber Morddrohungen. Er wird herabgelassen an einem Korb und er flüchtet nach Jerusalem. Und deshalb sind wir jetzt in Verse 26 angekommen in Apostelgeschichte 9. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Dafür haben wir Verständnis, oder? Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Der nächste Held, Nummer 3, ist Barnabas. Nimmt ihn auf, führt ihn ein, schützt ihn auch. Das ist heldenhaft. Vers 29. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Und so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Held Nummer 4. Die Gemeinde in Jerusalem. Nach Furcht haben sie ihn aufgenommen. Er konnte dort ein- und ausgehen. Alle Achtung vor diesen Geschwistern. Saulus kommt rein und hat vielleicht deine Kinder weggeschleppt oder deine Frau umgebracht. Und jetzt ein Teil von deiner Familie, dein Bruder, und er sitzt neben dir. Das ist wahre Liebe, echte Liebe. Ich glaube, alle von diesen unauffälligen Helden waren ein Teil von Vers 31, dass es nun Frieden gibt, dass sich die Gemeinde aufbaut, dass sie gemehrt hat. Alle waren wichtige Bestandteile von dem, was in Vers 31 steht. Der Mathis hat ja am Mittwochabend über unsere Gemeinde gesprochen und in welchem Bereich wir so ein bisschen angekommen sind. Und er hat den Bereich Wagnis genannt. Aber da die Gemeinde nicht einfach nur Wagnis bekommt, musst du dich ja daran erinnern, dass du die Gemeinde bist. Und jetzt habe ich abschließend eine Bitte. Hör doch mal die nächsten Tage genau hin, was Gott zu sagen hat. Ob ein Wagnis für dich dran ist. ob es dran ist zu sagen, das glaube ich und dementsprechend werde ich gehorchen. Und du gehst dieses Wagnis ein, weil du weißt, der Ausgang ist in Gottes Hand und er steckt da drin und es wird herrlich sein. Also die Bitte ist, schieß den Ball mal ab, hau drauf und dann schreibst du deine eigene Geschichte und wir als Gemeinde schreiben auch unsere Geschichte und Geschichten. Dann gibt es nicht nur die Apostelgeschichte, sondern auch die Geschichte und die Geschichten der Gemeinde Christi Berlin. Amen.